Leute, es ist gerade Zeit für ein bisschen Real Talk. Ich habe gerade ein bisschen random nachgedacht und so. Und ihr kennt wahrscheinlich den Moment auch, wenn ihr euch manchmal denkt, warum laufen gewisse Dinge in der Welt genauso, wie sie gerade laufen? Es gibt manche Sachen, die machen einfach keinen Sinn. Angefangen von Regierungsformen oder Wirtschaftssystemen oder so. Wo du denkst, okay, es macht einfach keinen Sinn, aber es ist etabliert. Und dann gibt es Sachen, wo du dir denkst, okay, die sind etabliert, aber die können auch so einfach wieder aus den Angeln gehoben werden. Oder es geht auch einfach, worauf ich hinaus will. Es gibt Deos. Sprühdeos. Rolldeos. Den ganzen Spaß. Weil man sich denkt, okay, ich schwitze unter den Achseln viel und es stinkt und ich will nicht, dass es stinkt. So. Wieso gibt es nicht auch einfach ein Arschdeo? Entschuldigung, ich habe es gerade selbst gehört, was ich gesagt habe. Wieso gibt es nicht einfach ein Arschdeo? Ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, mein Arsch könnte durchaus mehr stinken als meine Achseln. Was?
Also ich weiß nicht genau, ob das so ein Problem A bei dir oder bei mir ist. Ich tendiere mal zu mir, weil ich bin noch nie durch den Alltag gelaufen. Also ich kenne das Problem, wenn ich auf der Arbeit bin und merke, Ave Maria, ich stinke aber ganz schön wie ein Schweißbär. Das kenne ich, darum bin ich ganz beim Deo normal. Aber ich habe ganz selten im Leben erlebt, Leco mio, hier stinkt's aber gerade wegen mir nach Scheiße. Das ist aber nimmer normal. Hätte ich mal besser mein Arschloch eingesprüht. Ich möchte mir sagen, ich glaube, ich stink relativ wenig aus dem Arschbereich. Bin damit aber bestimmt auch allein. Ich bin wieder verstört.
Leute, es kommt ein Klassiker zurück. Christi, Servus, Christi, Christi, Servus, Christi, Christi, Flo und Toni. Wie geht's euch, kleinen Mäuschen?
Grüße aus der Eifel.
Aus der Eifel ist der Flo. Ja,
unsere erste Hotelfolge.
Ja, hatten wir bisher noch nicht, aber wir hatten auch nur drei Folgen. Deswegen ist es bisher
und Staffel 1.
Kein Beinbruch. Und Staffel, ja, stimmt. In Staffel 1 hatten wir schon mal eine Hotelfolge. Darf man nicht vergessen. Aber, lieber Flori, weil du gerade schon von der Hoteleinrichtung ein bisschen gesprochen hast, und das ist ein Ding, was mich tatsächlich auch immer interessiert, berichte einfach mal ein bisschen von deinem Hotelzimmer.
Fangen also, wir mal so ich habe ja schon einiges durchgemacht. Ich war im letzten Jahr ab und zu in Hotels auf Dienstreisen. Und in dem Hotel, muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Allerdings ist es jetzt mittlerweile so gehoben, dass ich mir echt völlig fehl am Platz vorkomme. Und dieses Abendessen gerade war einfach purer Stress, wo du kommst hin, hast schon 50.000 Besteckteile da liegen, weißt zwar, okay, du isst von außen nach innen, willst aber eigentlich bloß einen Salat essen, bist völlig überfordert mit der Situation und du überdenkst jeden Handgriff. Aber, Leute, passt auf, ich war letztes Jahr in Erfurt und da habe ich, glaube ich, die seltsamste Dusche meines Lebens gesehen. Das Bad war wie immer so in den Raum reingeschnitten. Also quasi das große Zimmer, viereckig und das Bad rausgeschnitten. Mhm. Und ich gehe in diese Dusche rein und denke mir, warum ist denn da ein Vorhang, aber nicht auf der Dusche? Also du gehst in die Dusche rein und schaust durch, da ist eine Glasscheibe und ein Vorhang. Und wenn du ins Zimmer reingehst, kannst du von innen, vom Zimmer aus, einen Vorhang öffnen, dass du quasi vom Bett aus den Duschenden beobachten kannst.
Ah, das habe ich schon mal gesehen.
Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Also das kann ich mir auf keinste Weise, vor allem dann auch noch von außen öffnen. Also der Duschende hat überhaupt kein Mitspracherecht, ob er beobachtet wird oder nicht.
Aber du bist nicht zufällig im Erotik-Hotel gelandet oder sowas, sondern es war einfach nur so ein ganz normales Hotelzimmer.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob du nicht gerade in einem Erotikhotel bist, weil das sieht man als Hörer dieses Podcasts, aber auf unserem Bild ist ja einfach das komplette Zimmer rot vom Flo. Hinten ist so ein Bild, das könnte, keine Ahnung, ein Gang in der Kirche sein, aber auch irgendwas Okkultes. Also,
ich hatte aber auch schon dreimal jemand angeklopft und mir Geldscheine durch die Tür gestoben. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier irgendwie völlig falsch abgestiegen bin.
Auf jeden Fall machst du deinen Job so oder so gut, kann man auf jeden Fall dann sagen.
Läuft auf jeden Fall, ja.
Solange das Geld reinkommt. Da sind wir mal nicht so. Also das letzte Hotelzimmer, wo ich war, das war in Fulda. Da war ich von der Arbeit aus auf einer Messe. Da habe ich erstmal, komme ich ins Zimmer, mache das Licht an, summt das Licht durchgehend. Da habe ich gedacht, okay, mache ich es wieder aus, mache ich das kleine Licht am Bett an. Ah, ist ein bisschen kalt, ich drehe mal die Heizung hoch. Okay, alles klar, ich werfe mir einfach die Decke über, ist schon in Ordnung. Naja, ach so, ja gut, ich gehe jetzt mal noch duschen, drehe so das Wasserhahn auf. Alles hat Geräusche gemacht. Ich war schon vollkommen fertig. Dann habe ich mich irgendwann da noch hingelegt, habe gedacht, okay, es ist noch nicht so spät. Ich schalte meinen Fernseher an und schaue noch einfach, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwie, was gerade in der Glotze läuft. Mach das Ding an. Das hat keinen ungewöhnlichen Sound gemacht, leider. Aber das Bild hat wirklich einfach ausgesehen, als hätte man es mit einer Kartoffel aufgenommen und mit einem Toaster geschnitten. Also die Qualität war einfach unter aller Sau. War aber nur in meinem Zimmer so. Ich habe am nächsten Tag den Kollegen gefragt, der hat gemeint, nee, alles in Ordnung bei mir, alles wunderbar. Der hat auch keine Geräusche gehabt.
Also. Warst du vielleicht einfach im Akustikhotel?
Und ich war im Akustikhotel in Aachen.
Wenn ich gerade so
überleg, Fulda.
wenn ich gerade so rückblickend nachdenke, habe ich ja schon einige komische Erfahrungen gemacht hier in der Eifel. Ich war schon in einem anderen Hotel. Da hatte ich das Spiegelzimmer irgendwie einkassiert. Ich weiß alle, was da passiert ist. Da wirklich, also das ist nicht übertrieben, wenn einfach die komplette Wand zu 70% aus Spiegel besteht, vor dir, hinter dir, links und rechts, und du kommst dir ständig von dir selbst beobachtet vor.
Das ist ganz weird. Also wahrscheinlich so ein gedacht als Trick, dass das Zimmer größer wirkt, aber was damit passiert, ist einfach nur, dass die Gäste irre werden.
Völlig. Aber ich mache auch jedes Mal, ich stoße auch jedes Mal einen Freudenschrei aus. Das ist eine Sache, die ist mir total wichtig. Wenn ich ins Hotelzimmer reingehe und ich kann die Fenster öffnen.
Mhm, ja.
Ich kann Klimaanlagen an sich nicht leiden. Und dann, wenn du, ja, schön Fensterfront von oben bis unten, ist ja ganz schön. Aber ich, wenn nicht lüften kann, dann werde ich völlig bekloppt.
Ja, kann ich absolut verstehen. Vor allem, weil in vielen Hotels, zumindest in vielen älteren Hotels, ist oft die Luft halt einfach abgestanden. Und es gibt wenig, was ich so uncool finde, wie wenn ich in irgendeinen Raum, eine Wohnung oder sonst was reinkomme und die Luft ist einfach vollkommen abgestanden. Mir ist schon klar, da halten sich Leute auf und da leben teilweise Leute, so alles in Ordnung. Aber ich will trotzdem nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt gerade in eine Leichenhalle reingehe.
Ja, das habe ich auch ganz ungern, in Leichenhalle zu gehen, ohne rein zu müssen.
Und ich finde, es gehört zu jedem Hotelzimmer die Grundausstattung mit Handtüchern, und in der Dusche muss einfach hier Duschgel-Zeug mit dabei sein.
Ja, nehme ich auch mittlerweile gar nicht mehr mit, weil ich mich auch echt drauf verlasse mittlerweile. Also
das macht auch einfach nur Sinn. Ja. Aber in Fulda, im Akustikhotel, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen will, weil ich den Namen auch nicht mehr weiß, aber da war einfach kein Duschgel. Wann stehst du da? Was machst du dann? Ich habe natürlich nichts mitgenommen, weil ich gedacht habe, ja, ist schon da. Gab zum Glück Seife. Das
guten Kernseife.
Damit kann man sich auch waschen.
Damit kann man sich auch waschen, ja. Aber dann musste tatsächlich halt, weil das Hotel nichts irgendwie sonst da hat, musste am nächsten Tag dann erstmal noch ordentliches Duschgel kaufen gehen. Ist ja auch, das ist Quatsch.
Wobei man muss aber auch sagen, nachhaltig ist es halt auch nicht, wenn jeder Hotelbesucher halt einfach so 3 kleine Döschen verbraucht, weil er sich halt die Haare, den Körper und die Hände wäscht.
Aber dann will ich es vorher wissen.
Ja.
Komm jetzt nicht mit Nachhaltigkeit, Florian. Du sitzt hier gerade im Porno-Hotel.
Wisst ihr, was nachhaltig ist?
Die Kondome werden auch noch einmal verwendet.
Wisst ihr, was nachhaltig ist? Mein Vater.
Ah, nicht bei mir, du.
Ach komm, kann man schon mal durchwaschen.
Ich recycle.
Einmal links, einmal rechts rum, wie die Unahos. Wisst ihr, was dafür trotzdem nachhaltig ist? Um dem gleichen Thema zu bleiben. Mein Vater ist in seinem ganzen Leben schon in sehr vielen Hotels gewesen, beruflich. Und da haben sie irgendwann so einen Wettbewerb ausgerufen, wer am meisten mitnehmen kann. Und es fängt natürlich an bei diesen ganzen Gratisproben, bei der Seife, beim Duschgel und so weiter. Ist dann aber auch irgendwann komplett eskaliert, als er mir mal erzählt hat, dass ein Kollege, der nicht weiter genannt werden will, weil ich auch nicht weiß, welcher Kollege das ist, hat dann angefangen von zu Hause leere Batterien und kaputte Glühbirnen mitzunehmen, die er dann mit den vorhandenen einfach austauscht, um dann wieder volle und ganze Glühbirnen daheim zu haben. Und so hat sich das so hochgeschaukelt.
Das ist eine Mischung aus genial und absolut diabolisch.
Aber
das war tatsächlich eine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist. Wenn ihr in einem Hotelzimmer seid, mir geht es jetzt nicht darum, ob ihr es schon mal gemacht habt oder nicht, sondern generell, was haltet ihr davon? Klopapier mitnehmen. Wenn da einfach noch so eine volle Klopapierrolle ist und ihr wisst, ah, zu Hause, da wird's gerade knapp, ich nehme die mal mit.
Ich muss nicht mal denken, da wird's zu Hause knapp. Ich nehme die auch so mit, glaube ich.
Meint ihr, das ist an sich im Preis mit drin? Habt ihr da ein schlechtes Gewissen oder glaubt ihr, das geht schon?
Ich bringe das ja durchs Herz, ehrlich gesagt, Leute. Da steht mein Name auf diesem Hotelzimmer und...
Also ich finde, man muss das clever angehen.
Der Florian-Reuner-Raum.
Wenn du jetzt, keine Ahnung, das eine Klopapierrolle an dem Ding hängen, an der Rolle hängen und eine steht nebendran als Backup, wenn du irgendwie, keine Ahnung, so zweit ein Wochenende im Hotel bist, finde ich es angemessen, die zweite mitzunehmen, weil in Extremsituationen kann man mal zwei brauchen, gar nicht mehr da reinreden, was weiß denn ich. Oder du nimmst das mit und musst den, einer hat Nasenbluten gehabt oder sowas und dann musst du dich nachts die Nase putzen, was weiß denn ich. Wenn du jetzt aber irgendwie den Mount Everest als Klopapier hast, ja, eigentlich ist es dann erst recht legitim, weil dann merkt es überhaupt kein Mensch. Ja, dann komme ich auch einfach zu meinem Punkt, einfach mitnehmen, scheiß drauf.
Bei mir scheitert es einfach im grundsätzlichen Packproblem. Ich packe eh schon so, dass wirklich alles zerberstet und dass ich mich draufsetzen muss, dass irgendwas zugeht. Ich nehme auch immer die kleinste Tasche, die irgend möglich ist. Ich kann das gar nicht mitnehmen, aber ich würde die Grenze da ziehen, was ich schon aufgemacht habe, was ich angebraucht habe, wird eh weggeschmissen, also nehme ich es mit. So, die Klopapierrolle, wenn ich sie zur Hälfte angerissen habe und ich weiß, zu Hause brennt gerade echt, dann die angerissen nehme ich mit.
Und es ist Sonntag und man kann nirgends einkaufen.
Ja. Und alle Tankstellen.
Aber es ist, an sich ist das Ding ja auch, wie viel ist so eine Rolle wert? Keine Ahnung, 20 Cent oder sowas vielleicht. Und weil, ganz ehrlich, Hotel-Klopapier ist in der Regel nicht mehr als 20 Cent wert. Die nehmen nicht den hochwertigen Scheiß, so vierlagig mit extra Aloe Vera, Lavendelöl, damit alles schön, ne? Mhm. Nehmen die nicht. Die nehmen irgendwie die billige Bio-Scheiße, zweilagig. Was ist zweilagig? Liebe Leute, kann ich nicht mit umgehen. Und dann, die können dir ja nicht nachweisen, dass du nicht halt irgendwie eine Horrornacht hattest. Dass halt, ich weiß nicht, dass die Calamari Fritti dann vom Hotelrestaurant halt doch nicht so frisch waren.
Aber mal Butter bei der Fische, also bei Sachen mitnehmen ist das allerletzte, wo ich dran denke, die Klopapierrolle. Hat denn jemand schon mal wirklich von euch Klopapier mitgenommen?
Jopp, sag ich ganz ehrlich.
Das, also wirklich alles, von Handtuch bis Fußabtreter, aber Klopapier?
Nee, das nee, ich habe noch nie mitgenommen, auch Herr Fußabtreter.
Ich habe, glaube ich, noch nie
was generell ich mitgenommen habe, tatsächlich Klopapier, diese Hausschuhe, die finde ich nämlich ganz nice, diese Hotelhausschuhe und halt diese Gratisproben, aber sonst.
Ja, sowas ist das Einzige, was ich bisher mitgenommen habe, wo ich wirklich genau wusste, das stellen sie bei allen Gästen frisch rein. Also hatte ich auch mal halt so ein Hygienepäckchen, da waren irgendwie so eine winzige Zahnpasta mit dabei, was war noch irgendwie Seife, Nadel und Faden, halt so dieses Standardzeug, wo du weißt, das Ding ist ein Euro wert und die machen das eh in jedes Zimmer frisch rein. Das nehme ich dann natürlich mit. Aber alles, was so halbwegs zur Einrichtung gehören könnte.
Ja, so Handtücher sind einfach raus.
Handtücher sind, ja. Kommt auch wieder drauf an, wie sie erst zu Hause brennt, glaube ich.
Ja, würde ihr bei Lampen dann schon die Grenze ziehen? Also jetzt die Dekorlampe da hinten?
Also ich kenne jemanden.
Die sieht eigentlich schick aus.
Ich sage jetzt nicht genau, wer es ist, aber der hat mal so ein auf zwei Meter Bild von einer historischen Europakarte hat er schon mal aus dem Hotel mitgehen lassen.
Ich finde das Bild dahinter mir eigentlich auch ganz nice hier.
Ja, das sieht ein bisschen aus wie das Kloster Brombach hier in der Gegend von Wertheim. Wird's aber nicht sein. Also ich würde das dir anzeigen. Also ich habe nimmer jetzt bald Geburtstag, Flo, aber ich freue mich immer über ein Geschenk. Ich sag mal so, falls du jetzt drüber nachdenkst und noch Platz im Auto hast.
Ich habe noch ein wenig Platz im Auto.
dann, also ja, du weißt du, was ist.
Wenn du noch zufällig Platz hast in deiner Tasche für ein, was ist denn das, 1,20 auf 1,20 Bild, ist es ganz schwer abzuschätzen von hier. Wie bequem ist das Bett?
Also ihr seht ihr seht es nicht, an der bedenklich unbenutzten Matratze, bis auf Sitzen habe ich noch nicht mehr geschafft. Das Bettlaken ist so dermaßen kratzig. Ich glaube, das wird eine sehr unangenehme Nacht. Und der Lichtschalter ist direkt auf Kopfhöhe. Das heißt also wirklich da, wo ich meinen Arm eigentlich hinlege, um mich gegen die Wand zu stemmen. Mhm. Ich muss schauen, wie ich oft das Licht heute Nacht anschalte. Und die Steckdose ist auch auf der Höhe, also völlig.
Vielleicht komisch. Stirbst du einfach, weil du einfach dann irgendwie die Zunge im Schlaf in die Steckdose reinhältst.
Ja, ja.
Hat man schon oft gelesen. Im Schlaf durch Elektroschock gestorben. Wie oft passiert es euch so? Bei mir passiert es häufiger, dass man mal aufwacht und vollkommen desorientiert ist und überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist.
Ey, das hatte ich am Wochenende erst. Also dazu muss man erklären. Ja.
Zu Hause oder?
Das wollte ich gerade erklären. Am Wochenende war ich unter anderem mit Daniel und einem anderen Kollegen im Allgäu. Und wir haben den Gründen bestiegen, einen Berg mit 1400 irgendwas Metern. Und haben da von Samstag auf Sonntag die Nacht auf der Gründenhütte verbracht. Keine Werbung an der Stelle. Ich finde auch noch weitere Häuser auf dem Gründen scheiße. nee, ist ja wirklich sehr schön da oben. Ich hatte auch ein Dreimann-Bett für mich allein, weil die anderen beiden unten geschlafen haben, weil ich einfach gern mal nachts schnarche. Und das wollten sie sich nicht zumuten. Drum haben sie lieber.
Und wir kuscheln halt gerne.
Und die beiden einfach unten gekuschelt. Und dann lag ich aber da oben, bin ständig aufgewacht und habe einfach gedacht, fuck, wo bist du eigentlich gerade? Und habe gedacht, nee, daheim bist du nicht, viel zu unbequem. Und da hatte ich wirklich dann wirklich kurzzeitig mitten nachts, so um 4 Uhr nachts, Angst, wo ich bin.
Sowas passiert tendenziell natürlich eher, wenn man auswärts schläft, weil dann wacht man auf, das Gehirn ist vielleicht einfach noch nicht so voll in dem Modus, dass es woanders pennt und dann wachst du auf und denkst dir erstmal, was ist da gerade los? Aber passiert euch das zu Hause auch ab und zu?
Also ich hatte das letzte Mal, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, ich so völlig desorientiert aufgewacht bin, war in unserem Ostseeurlaub, wo du aufwachst und völlig verwirrt bist, warum auf einmal so ein Langhans neben dir liegt. Und warum du völlig verkatert bist und wo du eigentlich bist.
Anmerkung der Redaktion, ja, der Langhans war auch wieder ich. Kann es sein, dass ihr immer nur desorientiert seid, wenn ich irgendwie in der Nähe schlafe?
Ich befürchte.
Es könnte auch daran liegen, dass du dauernd einfach ein Kissen auf unser Gesicht drauf drückst, wenn wir schlafen.
Ja, aber wenn ihr aufwacht, dann lasse ich es auch meistens wieder bleiben. Weil ich wünsche euch doch einfach nur Sweet Dreams Forever, weißt du?
Einfach nur ein Koma, nicht ein Tod.
Ja, genau, einfach so ein schönes Wachkoma. Einfach so für 12 Jahre und dann wacht ihr wieder auf und so, ey, boah, das war jetzt aber schon ein harter Gag.
Ja, so Toni, der war jetzt echt.
Also, war jetzt ein bisschen drüber vielleicht, also.
So ein klassischer Harald Schmidt-Gag, der so ein Hohohohoch, so ein bisschen drüber einfach.
Ja, so ein bisschen wie, also 12 Jahre war jetzt schon, aber hoch, das an sich, ne?
Aber um kurz zum Thema.
Aber muss man auch erstmal durchziehen. Aber
um kurz zum Thema zurückzukommen, zu dem Aufwachen und nicht wissen, wo ist, gebe ich einen kleinen, tiefen Einblick in mein psychologisches Sein. Ich habe nämlich früher so mit 12 oder so, habe ich irgendwie oft so Sachen geträumt. Flo lacht einfach. Weißt du, ich erzähle das erste Mal. Es ist immer
wunderschön, wenn du von deinem kindlichen Ich erzählst. Da kommen wieder diese Staubsaugergeschichten, die er. Ich freue mich einfach
der
nur.
Der kleine Marius leid. Mit seinem Schnurrbart.
Da will ich einmal eine ernste Geschichte in diesem Podcast erzählen. Und werde einfach nur wegen meinem Schnurrbart kleinem Ich ausgelacht. Aber gut, na klar.
Tut mir leid.
Wo war ich denn jetzt? Jetzt muss ich mir selber vorstellen, jetzt macht diese Geschichte einfach noch, ist einfach viel zu lustig, wenn man sich jetzt wirklich vorstellt, ich werde so schnuppert. Weil ich habe das irgendwie mal so mit 12, mit 13 irgendwie angefangen, dass wenn ich so einen Albtraum hatte, das waren sehr konkrete Albträume, da ging es immer irgendwie so um, ich nenne es mal grob Größenverhältnisse. Ich habe da immer das Gefühl gehabt, dass ich sowohl zu groß für meine Umgebung bin, aber auch zu klein. Gleichzeitig. Ganz merkwürdig. Ich kann das auch nicht anders beschreiben. Und da habe ich dann angefangen, dass ich durch diesen Traum aufzuwachen und wirklich in einem Panikmodus war und rumgeschrien habe wie ein Geisteskranker. Meine Eltern mich da beruhigen konnten, aber ich habe das auch aktiv wahrgenommen. Das war 10 Minuten, eine Viertelstunde lang, wo ich rumgeschrien habe und keult habe wie ein Irrer, weil ich irgendwie mit diesen Größen, einmal habe ich gesagt, ich will das Puzzle nicht machen. Das hat auch irgendwas damit zu tun, in diesem Traum, dass ich in so einer Berghöhle gefangen war und da war irgendwas mit so einem Puzzle. Keine Ahnung, was das war. Und habe dann
wirklich... Das waren aber wirkliche Träume und jetzt nicht diese Schlafparalyse, wo du dann wirklich so quasi wach träumst.
Es ist mal so tatsächlich. Ich komme gleich noch dazu, okay. Weil ich dann auch immer, also wie gesagt, ich war quasi wach, hab geschrien, ich hab diesen Traum noch irgendwie so verarbeitet und wusste aber auch, dass das gerade alles passiert, aber ich konnte es irgendwie nicht so richtig unterbinden. Also ich konnte einfach jetzt nicht sagen, oh, jetzt bin ich wach, alles ist cool, sondern ich war noch in diesem Modus irgendwie gefangen. Und das hat sich tatsächlich noch so ein bisschen, es zieht sich auch so ein bisschen bis jetzt noch rein, weil ich merke das, wenn es irgendwie, ich in einer anderen Umgebung bin und ich habe das auch wieder in diesen auf der Gründenhütte gemerkt, wenn ich was an meinem Rücken nicht habe, warum auch jetzt mit meinem Rücken zu tun hat, dann kriege ich das Gefühl, dass sich diese ganzen Größenverhältnisse schon wieder ändern. Und dann komme ich so ein bisschen in diesen Modus rein und tatsächlich weiß ich, dass mir der Licht sehr gut hilft. Darum habe ich auch an meinem Bett nicht deswegen, aber das ist ganz praktisch, dass ich in meinem Bett auch eine Lampe habe und da relativ schnell nachts hinkomme. Wenn ich nämlich check nachts, ich könnte wieder so ein Ding haben, mache ich einfach das Licht an und dann blieb so auch irgendwie jetzt gut drauf und ein bisschen hektisch und was weiß ich. Aber ich kann das so unterbinden. Und ich weiß bis heute nicht, was das ist. Das ist keine Ahnung, vielleicht ist einer von unseren 8 Zuhörern Psychologe und kann mir sagen, hey, nicht so cool, aber das ist meine Experience zu nicht wissen, wo man ist, weil ich immer so das Gefühl habe, das ist jetzt auch wirklich komplette Interpretation von mir, dass ich so zweite Persönlichkeit.
Größenwahnsinnig.
Nee, nicht Größenwahn, so Persönlichkeitsteilung, weil ich, wie gesagt, diesen Traum habe, den ich merke, aber ich kann den nicht mehr kontrollieren irgendwie.
Du nimmst dann bewusst auch gleich wahr, dass du träumst und
ja, genau.
Unterbinden,
ja.
Oder?
Ich merke, dass ich jetzt träume, dass es alles passiert. Und wenn ich es nicht stoppe, dann schreie ich halt rum in Irrer. Und da habe ich wirklich wahnsinnige Angst davor, dass mir sowas wie jetzt zum Beispiel auf der Gründenhütte passiert, wo halt Leute einfach nicht wissen, dass das ab und zu bei mir passiert. Das kam schon ewig nicht mehr vor. Ich weiß, das letzte Mal war das 2014, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe. Aber ja.
Naja, aber jetzt wissen wir immerhin so. Schon mal, wenn du irgendwann mitten in der Nacht aufwachst und lauthals schreist, dann wissen wir, dass nicht alles okay ist, aber dass im Prinzip alles okay ist.
Ja, so kann man sagen. Ja,
dann fallen entweder wieder Maden aus der Wand oder...
Oh Gott, das will, mach nicht das Fass auf, bitte.
Oh Gott, oh Gott. Wir sind gerade in so einem negativen Loch, deswegen springe ich mal ganz schnell zu einem Nothaken, den ich mir aufgeschrieben hatte für die heutige Folge. Lego. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr es nicht geil findet, weil jeder findet Lego geil. Marius und ich, wir haben nämlich gerade auch geschaut, ob zufällig bei Lego gerade irgendwelche geilen Jobs offen sind, weil ich kann mir vorstellen, dass die ein fetzen Arbeitgeber sind. Wie ist euer generelles Gefühl erstmal zu Lego?
Ja, es ist schon nice. Ich sag, wie es ist. Also meine erste Erinnerung, wenn ich an Lego denke, ist, als meine Eltern Wetten, das geschaut haben, habe ich einfach nebendran Lego gespielt und Lego gebaut, wie ein Geisteskranker.
Hattest du auch eine Figur, die aussieht wie Thomas
Gottschalk? Ich habe eine Figur, die sah aus wie ich. Die war klein, hat einen Schnurrbart gehabt. Nee, hatte ich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich gebaut habe.
Habt ihr bei Lego eher selbst Sachen bunt zusammengewürfelt? Also habt ihr gesagt, okay, ich habe hier 500 Steine, ich baue daraus jetzt einen riesen Kelch Butter? Oder habt ihr nur die Sets, die es so zu kaufen gab, nachgebaut? Also nur nach Anleitung?
Also ich weiß noch, wenn ich selbst irgendwas gebaut habe, dann war das wirklich das Traurigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also das, in meiner Vorstellung waren das immer so tolle Sachen und so tolle Gefährte meistens. Aber wenn man dann versucht, irgendwie aus diesen Steinen, aus diesen Klötzen irgendwas zu schaffen, dann kam immer nur echt pure Trauer raus. Pure Trauer in vier Ecken. Also ich war aber auch ehrlich gesagt mehr so, ich weiß nicht, war das Lego Duplo? Da gab es so eine Eisenbahn mit so Schienensteck-Systemen. Ich glaube, das war Lego Duplo, die ich dann wirklich so aus meinem Zimmer raus, über den Flur, zu meinem Bruder rein und da lang aufgebaut hat. Und da hatte ich richtig Spaß dran. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach zu dumm war, um aus normalen Lego-Steinen irgendwas zu bauen.
Ich finde es aber ganz schön, dass du mir gerade, ohne es ohne es zu wissen, den Titel für meine Autobiografie, die ich in 20 Jahren schreiben werde, geliefert hast. Pure Trauer in vier
Ecken. Ich habe das einfach auch gerade aufgeschrieben. Das ist so ein geiler Satz. Trauer in vier Ecken. Das beschreibt einfach, wie ich in der Wohnung sitze. Lego. Das ist großartig.
Ich habe als Student in einer Firma gearbeitet, die eigentlich was ganz anderes gemacht haben. Deswegen ist es nicht relevant. Aber wir hatten dann irgendwann mal einen Geschäftspartner. Das war, ich glaube, so ein Online-Shop, Online-Händler, irgendwas. Und da gab es dann ein Angebot exklusiv für uns als Mitarbeiter, Sternchen innen, dass wir uns für einen reduzierten Preis von Lego die Jubiläumsedition vom DeLorean von Zurück in die Zukunft kaufen können. Und der hat dann halt nur noch weniger gekostet und ich habe hart überlegt, weil ich habe mir, könnt ihr euch vielleicht denken, schon seit Jahren kein Lego mehr gekauft. Und ich habe sehr mit mir gehadert, bis ich irgendwann zur Entscheidung gekommen bin, ganz ehrlich, Leute, es ist Lego, es ist ein DeLorean, es ist geil. Bin ich so zu meinem Chef hin und habe gesagt, Chef, bestell mir einen. Hat der Chef gesagt, ja, sind alle weg. Weil einfach die ganzen 50-Jährigen die ganzen DeLoreans wegbestellt hatten. Deswegen gab es keinen mehr für mich. Ich habe, ja, seitdem habe ich mir aber auch kein Lego mehr gekauft. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Zeit online verbracht und nach Sets geschaut, die mir irgendwie liegen würden. Aber bisher habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, mir wieder Lego zu kaufen.
Trauer in vier Ecken.
Aber es überrascht mich immer.
Trauer in vier Ecken.
Es überrascht mich immer, wie nah Lego trotzdem immer am Puls der Zeit ist. Ich meine, jetzt Stranger Things ist schon ein bisschen her. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst wieder gesehen, dass es das Upside Down quasi als Lego-Sets
gibt. Ja, das kam neulich raus,
gibt. Hab ich auch gesehen. Für, ich glaube, 300 Euro, also schon ein amtlicher Preis. Aber
ist schon heftig, ja.
Aber da frage ich mich halt immer, klar, das ist schon irgendwie geil, dass es das gibt. Aber wenn ich mir jetzt ein Lego-Set kaufen würde, und darum mache ich es auch eigentlich nicht, ist, ich will es halt schon zusammenbauen, aber halt dann wieder irgendwas Geiles draus anderes bauen. Weil ich habe einfach, so schön ich Lego finde, will ich den Platz nicht haben, wo ich mir dann dieses Stranger Things Ding hinbastelle, weil ich es dann einfach dann doch ästhetisch nicht schön genug finde. Ich verstehe, dass das manche Leute machen. Das ist ja auch cool für die und ich weiß, dass es halt auch extrem viele Sammler dafür momentan gibt. Darum können die schon mal meine Version haben. Aber ich persönlich hadere immer mit mir, weil ich sehe das halt schon auch als Spielzeug und ich weiß, ich würde damit halt nicht spielen. Mhm. Ja. Obwohl ich halt an sich Bock drauf hätte, wieder mal so ein Lego-Ding zu bauen.
Ja. Ja, es hat leider nicht komplett den Ästhetikfaktor, den halt andere so Bau, Modellbaureihen haben, dass man irgendwie groß stolz drauf sein könnte, dass man es zusammengebaut hat, weil es könnte einfach ein fucking Vierjähriger machen. Und wie du gesagt hast, man spielt halt auch nicht damit. Das ist so, dass das ist wahrscheinlich auch das, was mich immer noch so ein bisschen zurückgerissen hat. Aber ich will einfach das fucking Ding zusammenbauen. Ich glaube, ich mache eine Website auf. Und zwar können die Leute mir ihre neu gekauften Lego-Sets schicken. Ich baue die auf und schicke sie dann wieder zurück. Und ich zahle 5 Euro pro Set einfach nur, dass ich es zusammenbauen kann. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach eBay. Ich habe gerade eBay erfunden.
Ja, willkommen. Herzlich willkommen, du bist reich.
Yes. Kann ich alles gleich ans Finanzamt
abgeben. Aber, ich weiß auch nicht, Lego. Ich habe wirklich Angst davor, dass wenn ich mal Kinder habe, dass die nicht mit Lego spielen wollen. Weil eigentlich will ich mit Lego spielen.
Aber wie? Ja eben, du kannst ja auch einfach, das ist doch das Schöne an Kindern, du kannst sie zu allem zwingen einfach.
Ja, das stimmt.
Die sind dazu verpflichtet, Spaß zu haben mit den Hobbys, die du auch gerne betreibst. Du kannst einfach sagen, hier, schau mal, der Bagger ist doch voll geil. Komm, wir baggern ein bisschen und sagen, nein, Papa, ich finde das super. Wir gehen jetzt
baggern. Du gehst in die falsche Richtung. Du musst ein Kind nämlich so erziehen, dass du dem Kind kompletten Schwachsinn erzählst. Zum Beispiel, ich würde gerne meinem Kind erzählen, wenn es eines Tages geboren ist, dass man nicht durch Türen durchlaufen darf, sondern dass man durch Türen durchspringen muss. Und das halt auch wirklich durchzelebrieren, bis sie in die Schule kommen. Und dann entweder, ich sage, was es ist, gemobbt werden oder halt eine Bande anführen von 20 Kindern, die täglich durch die Türen durchspringen und die Lehrer nicht wissen, was mit den Kindern los ist.
In Anbetracht der Tatsache, dass es deine Kinder wären, wäre ich tatsächlich eher bei Letzterem. Dass es plötzlich alle Kinder super geil finden und die Lehrer sich fragen, was?
Und machen mit.
und machen einfach mit, die springen auch durch. Dann merken sie einfach wieder, was es bedeutet, Kind zu sein. Das ist die einzige Lektion. Aber es würde ja auch, sowas erfordert ja immer ein stimmiges Weltbild. Wie würdest du deinen Kindern erklären, dass sie durch die Tür hüpfen müssen? Was wäre die Rechtfertigung dafür?
Dann regnet's. Ich glaube, wenn du Kindern sagst, das Wetter wird schlecht, ist das ein Problem für Kinder.
Meinst du? Meinst du, dass es reicht?
Ist eine These.
Ist eine These. Nehmen wir einfach mal so hin. Und ich nehme hin, Kindererziehung, vielleicht nicht unbedingt deins.
Oder ich sag, sonst stirbt die Mama. Auch eine These.
Aber das ist noch so ein bisschen sehr geschwächt. Hast du noch irgendwie eine Logikkette, die da hinführt? Weil das würde mich noch interessieren. Weil wenn du einfach sagst, das ist so wie, keine Ahnung, wasch dir die Hände, weil, keine Ahnung, sonst explodiert dein Hamster. Reicht ja noch nicht ganz. Du musst dem Kind sagen, okay, du musst dir die Hände waschen, weil da ist nämlich Dreck drauf. Und wenn du mit dem Drecken Hamster anfasst, der reagiert da allergisch drauf und explodiert dann. Das wäre dann irgendwie eine Rechtfertigung, die ein Kind dann vielleicht auch nachvollziehen kann. Also es braucht vielleicht noch so diese Zwischenerklärung. Und die wäre jetzt sehr interessant, wie du kommst von, du musst durch die Tür springen, weil sonst stirbt die Mama.
Wow. Ja, ich bin noch auf der Suche.
Das Problem ist, wenn du Kindern eine Begründung lieferst, die sie austesten können, dann testen sie es aus. So, wenn du jetzt sagst, ja, der Türrahmen hält dich nicht aus, das bricht ein, wenn du drauf trittst und du stirbst, das würde Sinn machen, aber dann tritt das Kind drauf und will sehen, ob die Tür einkracht.
Oder stell dir mal vor, du erzählst deinen Kindern, ihr müsst immer durch die Tür hüpfen, weil sonst stirbt die Mama und das Kind schaut dich einfach mit eiskaltem Blick an und läuft im langsamsten Tempo durch.
Ja, okay, dann hast du A, einfach einen dreijährigen Psychopathen und B,
entweder das klügste Kind der Welt, was dich sofort durchschaut hat, oder einen richtigen, heftigen Psychopathen.
Ja, und du kannst halt deinem Kind einfach nichts mehr erzählen, weil es einfach weiß, du bist der größte Lügner, der hier rumläuft.
Ja.
Ja, okay, vielleicht ist das die beste Argumentation.
Mein Opa hat uns damals immer erzählt, dass er früher ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen war. Und dann hat er uns immer Bilder gezeigt von einem kleinen Mädchen mit langen Zöpfen. Und als Kind bist du natürlich, zumindest am Anfang, bist du so dumm, dass du nicht verstehen kannst, dass das einfach die Oma ist auf den Bildern. Aber nein, der Opa hat uns das erzählt, dass er ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen war und wir haben das dann geglaubt. Und sitzt du da und denkst dir so, ja, mein Opa, der war früher mal ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen.
Du hattest nicht viel Freunde in der Schule, oder Daniel?
Nee, auch danach nicht.
Ich würde nochmal gern wieder auf meine Psychologie zurückkommen. Ich möchte noch gern einen weiteren Einblick eingeben. Es geht wieder auf die Gründenhütte. Da war ich einmal auf dem Klo und schaue so aus dem Fenster und denke mir, ey, lecco mio, ist hier eine geile Aussicht. Und ich denke immer in diesen sehr dummen Instagram-Sprüchen wie woke up like this, weil ich die einfach in meinem Leben nicht machen würde. Und wenn, dann würde ich es sehr ironisch machen. Und da ich da einfach gerade auf dem am Pissoir stand, ey, hat sich mein Gehirn mir das auch in 3 Sekunden so überschlagen, weil ich mir dann vorgestellt habe, was jetzt passieren würde, würde ich jetzt einfach mit meinem Handy so diese Aussicht aus dem Fenster machen, schreibe hin, woke up like this. Und dann schwenke ich so langsam vom Fenster runter aufs Pissoir, wie ich gerade meinen Penis ins Porzellan halte und schön abpiss. Dann wird sich das natürlich, was ja offensichtlich ist wahrscheinlich, auf Instagram so komplett durchhypen. Und dann war eben der Gedanke, dann werde ich, warum auch immer, in Anführungszeichen berühmt, habe ich sofort bei Markus Lanz in dieser Talkrunde gesehen, wo wo die CSU-Frau sitzt und was weiß ich wer noch und Reinhold Messner und ich und alle werden am Anfang vorgestellt wie, er hat den Mount Everest bestiegen, er hat am meisten Menschen in der Welt mit Geld geholfen und Marius Ott ist der Mann, der seinen Penis auf Instagram gezeigt hat und alle sitzen nur so komplett ernst im Stuhl so, ja stimmt, er ist der Mann, der seinen Penis auf Instagram gezeigt hat.
Das hat er, und manche so ganz höflich
ja,
und klatschen
genau.
Dann noch
ja,
so.
Genau. Und dann dachte ich mir, genau, das könnte tatsächlich wahrscheinlich passieren. Und ich weiß nicht, warum sich das mein Kopf innerhalb von 3 Sekunden ausgedacht hat.
Vielleicht wolltest du schon immer mal bei Markus Lanz sein. Wenn ihr euch einen Talkshow-Moderator oder eine Moderatorin eine Talkshow ausdenken könnt, bei der ihr am liebsten eingeladen würdet, welche wäre das?
Habt also, ihr da? Darf ich mir die komplett selbst konzipieren oder eine, die schon existiert?
Eine, die schon existiert.
Ja, dann.
Also sei es Markus Lanz, Maybrit Illner, Anne Will, Beckmann, der darf auch aus dem Grab wieder auferstehen. also der ist nicht tot, aber Jauch, ich nenne jetzt gerade einfach nur Namen, fällt mir auch gerade auf.
Ja, was ey, ich sag dir, wie es ist, da wäre ich bei, ich glaube, ich wäre bei allen komplett überfordert, weil das so ernste Themen sind und ich Angst habe, Angst zu reden. Darum sage ich Jan Böhmermann, um mich selber zu testen, wie sehr er mich auseinandernehmen würde in der Sendung.
Kommt drauf an, über welches Thema man redet. Das ist ja immer das Ding. Also wenn Moderatoren oder Moderatorinnen es schaffen, dich in die Ecke zu manövrieren, auf die sie sich vorbereitet haben, dann bist du natürlich einfach tot. Aber wenn du das Gespräch irgendwie führen kannst...
Ja, okay, dann bleib einfach mal konkret bei dem Thema. Wenn ich mit Markus Lanz drüber rede, dass ich der Mann bin, der seinen Penis auf Instagram gezeigt hat. Ich weiß halt, ob ich das will. Würde ich das bei Jan Böhmermann aber machen... Ist, glaube ich, schon eher mein Thema.
Ich glaube, du müsstest dann halt über sowas wie zum Beispiel die Intimfrisur dann auf sowas kommen wie Körperbehaarung oder irgendwelche ausgefallenen Frisuren oder sowas. Und dann würdest du das Gespräch wieder beherrschen, weil da hat er sich nicht drauf vorbereitet. Kannst du ihm erzählen, was er will? Da ist dann wahrscheinlich, ja, sie haben ja auch eine Verantwortung für die Gesellschaft und für junge Leute, die sehen das auch. Und so, da brauchst du überhaupt nicht mit argumentieren.
Ja, aber mein Intimfriseur.
Ich bin froh, ich hab's gelassen. Ich sag einfach mal so, wie es ist.
Ich bin auch froh, ja. Aber du wärst wahrscheinlich, andererseits auf Instagram, wärst du wahrscheinlich nach 10 Minuten einfach dann sofort gesperrt.
Ja.
Ist es nicht so? Oder Instagram, da wird doch Nacktheit, wird doch sofort ja, gesperrt,
wahrscheinlich
oder?
Schon, wahrscheinlich schon.
Ich habe das, hier Stichwort Nacktheit, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, auf YouTube war es doch so, dass auch Brüste und Nippel auch irgendwie komplett wegzensiert werden.
Nee, das irgendwie auf Stand. Das kommt irgendwie drauf an. Also es gibt ja auch Videos von Frauenarzt und ich habe noch ein anderes neulich gesehen. Das in der, da ist es halt wirklich angegeben, so, ey, not safe for work mäßig. Da sieht man was, bei manchen aber auch nicht, aber ich habe das auch noch nicht so ganz durchstiegen. Aber anscheinend darfst du da auch ja, Nippel zeigen.
Weil Butter bei der Fische, ich habe heute das neue Video von Rammstein gesehen, zum Song Ausländer vom neuen Album. Und also das ist ein reinstes Nippelfest, weil ich weiß nicht, habt ihr das schon gesehen?
Nee, das Video habe ich noch nicht gesehen.
Ich wusste gar nicht, dass das heute rausgekommen ist, aber das werde ich mir jetzt gleich mal in einem Tab öffnen. Ist
ganz frisch und zeigt halt so ein bisschen die Kolonialzeit und dementsprechend tragen halt die ganzen Einheimischen auch keine Bekleidung. Und das scheint überhaupt nicht problematisch zu sein.
Ich glaube.
Und dabei warst du nicht hier, war das Pussy oder sowas, was mittlerweile nur noch auf einschlägigen Pornoseiten zu sehen ist?
Das war Pussy, ja.
Weil es ein bisschen zu heftig war.
Ich glaube, es war auch einfach ein Porno. Man muss sagen, wie es ist, das Video.
Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf Kontext auch an. Weil ich glaube, sobald es quasi in einer erotisierenden Art und Weise gezeigt wird, ich glaube, dann ist es irgendwie kritisch. Ich glaube, es ist okay, wenn es irgendwie medizinisch oder biologisch oder irgendwie, wenn es, ich sag mal, wenn es neutral ist und nicht um, um Nacktheit geht, so in dem Sinne. Also wenn du zum Beispiel eine Doku sehen würdest über den männlichen oder weiblichen Körper, ich glaube, da wäre es dann zum Beispiel okay, wenn es da sachlich bearbeitet wird. Ich glaube, aber ich weiß es auch nicht, was die genauen Richtlinien sind.
Gut, aber wie läuft denn das? Das macht ja auch keinen Algorithmus, sondern das wird quasi, wenn es gemeldet wird, wird das geprüft oder
ich
wie?
Ich glaube, ja.
Leute, ich habe gar keine Ahnung.
Ich bin da auch raus. Ja. Aber Flori, hast du das neue Rammstein-Album schon angehört?
Ja, jetzt mittlerweile schon bestimmt 7 oder 8 Mal.
Weil ich habe erst so mal reingehört und ich habe das ehrlich gesagt so mal angehört, mit der Annahme, dass du es nicht so gut fandest. Weil du hast mir einmal so ein Anzeichen gegeben, dass du es eher schwierig fandest. Und jetzt frage dich ja vor 10.000 Leuten im Internet, wie findest du das Rammstein-Album?
Darf ich zuerst wissen, was dein erster Eindruck war? Weil ich habe jetzt den Eindruck nach ein bisschen Bedenkzeit und immer wieder drüber hören.
Mein erster Gedanke war tatsächlich, es ist ein Rammstein-Album, das mit dem Erbe von das Erbe von Rammstein scheißegal ist. Ich hatte das Gefühl, die machen jetzt einfach ihr Album und das wird wahrscheinlich jetzt nicht jede Erwartung erfüllen, aber es ist für mich trotzdem einfach ein gutes und solides Rammstein-Album. Weil ich finde, es wird sehr deutlich an der Reihenfolge der Tracklists, weil das erste Lied ist ja Deutschland, von was auch schon jetzt das Bekannteste ist wahrscheinlich, weil das jeder gesehen hat, das Video. Mhm. Und jeder denkt, oh, Rammstein machen jetzt auch das endlich ihre politische Seite und machen nur politische Songs. Und das ist ja an sich in den ersten zwei Tracks ja auch so der Fall. Sie machen mit Deutschland den Rundumschlag, wie man Deutschland sehen kann, was gibt Probleme, bla 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 bla. Dann kommt Radio, was ja auch ein DDR-Lied ist und ein Westdeutschland und was gibt's für andere Musik und ich verliere mich in der Musik. Aber ab dann wird das alles immer in Anführungszeichen unpolitischer, wenn es so um aktuelles Zeitgeschehen geht, sondern wird eher so politisch zeitloser, weil es wieder um Sex geht, was bei Rammstein ein Thema ist, weil es um
Kirche?
Entführung geht, um Kirche geht es natürlich auch wieder. Und ich das eigentlich ziemlich schön fand, weil es dem Bild für mich von Rammstein eigentlich ziemlich fügt.
Ich fand auch, also nach den zwei Singles dachte ich mir, also Deutschland und Radio, die ja vorher schon veröffentlicht wurden, war ich auch, wusste ich noch nicht, was das Album mir irgendwie sagen will, aber irgendwie stehen die jetzt, nachdem ich es jetzt auch mehrfach gehört habe, auch beim ersten Mal, stehen die völlig aus dem Kontext zum Rest vom Album irgendwie. Ja. Das ist dann irgendwo ganz woanders abgebogen und beim ersten Mal war ich echt völlig verwirrt, bis Puppe, dass ich früh morgens wirklich gehört habe, so im Bett zum Aufstehen und keine Ahnung, ich weiß nicht, Marius, hast du zu Puppe einen Kommentar? Weil ich weiß nicht, mich hat das völlig fertig gemacht.
Also
ich habe diesen Song beim zweiten Mal anhören, habe ich mir noch mal intensiv in meinem Stereobild wirklich angehört. Und dann musste ich ihn die nächsten 3-4 Male durchhören, musste ich ihn skippen, weil er extrem anstrengend ist, weil er wahnsinnig beklemmend ist, finde ich. Also wirklich, das macht mich richtig fertig. Und das ist ein richtiges Qualitätsmerkmal. Also.
Ich wollte auch über den Song Puppe sprechen, weil ich finde, das ist mein persönlicher Lieblingstrack von dem Album, weil ich den so unfassbar, wie du schon sagst, der ist so im Kopf bildgewaltig. Und diese Bilder machen die einfach so fertig in meinem Kopf. Mhm. Also ich finde das wirklich, wie du sagst, auch irgendwie einen anstrengenden Song. Ich höre den mir einfach sehr gerne an, weil ich den technisch einfach auch echt geil finde, wie der gemacht ist. Ja, aber ich verstehe komplett, wenn du sagst, dass du den skippen musst, weil der einfach so unfassbar unangenehm oder was auch immer ist. Weil das halt auch einfach ist.
Ja, also keine Ahnung. In diesem Moment, wo Lindemann das so losschreit und wirklich einfach, ich habe ihn noch nie so gehört.
Nee, ich auch nicht.
Noch nie so emotional schreiend und es hat mich völligst fertig gemacht.
Ich finde, der Song ist auch ziemlich Black Metal orientiert und ich glaube, wir müssen mal kurz erzählen, was in dem Song geht. da geht es um einen ja, Jungen, der von seiner Schwester in sein Zimmer gesperrt wird, weil diese Schwester offensichtlich der Prostitution nachgeht, und zwar im Nebenzimmer. Und damit das Kind nicht gelangweilt ist, gibt die Schwester dem Kind eine Puppe. Und während die Frau den Besuch ihrer Freier hat, fängt dann Till Lindemann als lyrisches Ich dieser Puppe quasi an und schreit wirklich, wirklich wie ein Geisteskranker, dass dieses Kind jetzt der Puppe den Kopf abbeißt und den Hals beißt und diese Puppe auseinandernimmt. Und es ist so unfassbar zum 100. Mal irgendwie in Anführungszeichen nachvollziehbar, weil da einfach diese Stimmung von diesem Kind, diese Schreikaskade einfach so gut einfängt. Und dieser Gesang und vor allem auch das Instrumental, das hat für mich wirklich so einen Black-Metal-Charakter tatsächlich. Also ich sehe da schon irgendwelche Einflüsse, weil es wirklich so ein keifendes Geschrei ist, was ich, wie gesagt, wie du auch, noch nie von Rammstein gehört habe, aber ich das echt ein sehr geiles Stilmittel fand.
Total, stimme ich dir voll zu.
Voll, und ich habe vorher auch schon Rammstein ein paar, also ich kannte nicht das gesamte Werk von Rammstein. Es ist nicht meine typische Lieblingsband. Einige Lieder kannte ich und mochte ich auch sehr gerne. War jetzt aber nie so mein Favorite-Genre generell so. Aber das Album habe ich jetzt auch komplett durchgehört. Und weil ihr gerade bei Puppe wart, was ich da auch faszinierend finde eigentlich bei Rammstein, was auch generell so der Fall ist, die Sprache, die sie verwenden, ist meistens nicht so kompliziert oder so extrem poetisch oder so extrem lyrisch, dass man sich denkt so, wortgewaltig, welch Ausdrucksweise er sich hier bedient, sondern es ist oft relativ simpel und trotzdem schafft er es, mit solchen simplen Bildern oder mit solchen simplen Worten Bilder entstehen zu lassen im Kopf, wie ihr es auch schon gerade angedeutet habt. Und das finde ich eigentlich echt heftig. Und das hat mir auch bei Puppe ziemlich, ziemlich gut gefallen.
Ja.
Das ist aber auch mein größter Kritikpunkt eigentlich an dem Album, dass da, also ich muss sagen, ich hatte so eine Hochzeit, die ist bestimmt 6 Jahre her, wo ich wirklich ein Jahr exzessiv Rammstein gehört habe, wo ich wirklich, ich kann seitdem auch alle Texte irgendwie, die sind irgendwie alles hängen geblieben, weil es so intensiv war. Aber dann ist es abgeflacht und dann hört man es halt so vielleicht 2-mal im Jahr irgendwie, wenn man halt mal kurz Lust drauf hat. Jetzt als das neue Album kam, hat es dann wieder ein bisschen befeuert, dass man so wieder Lust auf die Musik bekommt. Und was ich immer toll fand, war auch wirklich, dass das teilweise simple Sachverhalte kompliziert irgendwie schön dargestellt werden, weil sie so schön verpackt werden und du erstmal kurz drüber nachdenken musst, dass du es irgendwie verstehst. Und teilweise das auch so wirklich aufs Maul war, dass du wirklich einfach das Zeug ins Gesicht geschmissen bekommst und dann musst du damit irgendwie umgehen. Ja. Und bei dem Album war die Frequenz irgendwie von so Songs, wo ich mir keine Ahnung, ich glaube Sex und Diamant oder die wirklich im Prinzip einfach klar raus so eine Geschichte erzählen, die dann halt vielleicht musikalisch ganz cool sind, zwar auch in eine neue Richtung gehen, aber die mich einfach vom Text her, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt schon sehr plakativ
irgendwie. Ja, also ich finde auch, dass manche Songs aber, auch wirklich eindimensionaler sind, wenn man den Vergleich ziehen möchte, als all andere Songs, wie zum Beispiel, welcher ist das denn? Ich glaube, Was ich liebe, wo es ja darum geht, also sobald ich mich bei Zeit mal hören erinnere, dass es einfach nur darum geht, alles, was er mag, geht irgendwann kaputt. Und das ist so für mich, was hängen geblieben ist in dem Song. Ich habe den jetzt noch nicht durchanalysiert, aber in meiner Erinnerung ist es jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Penibel, aber ein relativ eindimensionaler Rammstein-Song, sage ich mal, weil dann doch mehr, ich brauche jetzt keine dritte, fünfte Ebene in Rammstein, aber hat mich dann doch auch schon überrascht. Das war auch so ein bisschen mein Kritikpunkt manchmal, aber ist, glaube ich, eher Erbsenzählerei, als dass ich das wirklich als negativ ansehe.
Ich glaube, eindimensional ist auch, glaube ich, das Wort, was am ehesten trifft irgendwie, dass halt einfach so ein bisschen das zwischen den Zeilen fehlt manchmal so ein bisschen. Wobei ich Was ich liebe eigentlich noch als einer der zählen würde, die noch ein bisschen verschwurbelter, schöner geschrieben sind, weil es auch so ein bisschen für mich zumindest so eine Ebene trägt, dass es so ein bisschen die Selbstkritik ist, dass man selbst irgendwie nichts lieben kann und deshalb alles, was man irgendwie versucht irgendwie zu lieben, geht daran kaputt, weil man es selbst irgendwie nicht kann und selbst nicht damit klarkommt.
Finde ich aber interessant, dass du sagst, dass es so eindimensional wirkt, weil ich finde das eigentlich, also ich habe es bisher nur einmal komplett durchgehört, einzelne Songs habe ich mir noch ein paar Mal angehört, aber komplett habe ich es nur einmal durchgehört und da fand ich eigentlich überhaupt nicht, dass es so war, dass es eindimensional war, sondern es war bei fast jedem Lied habe ich es mir durchgehört und es gab keins, wo ich gedacht habe, okay, da ist jetzt die Message eindeutig das. Also das Kirchenlied, wo es
zeig dich
um das die erste gleich zeigt
Kathol- dich, ja. Ja, genau. Also da ist es schon offensichtlicher, dass es Kritik ist an eben dieser Institution, was da auch schon für viele passiert sind, auf jeden Fall in dieser Einrichtung. Das ist schon eindeutiger. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Lied Ausländer anhöre, was zum Beispiel mein persönlicher Favorite war, da war mir es nicht ganz klar, weil so die Story an sich von dem Lied geht ja irgendwie um so einen Kosmopoliten, ein internationaler Typ, der sich durch halb Europa vögelt. Aber was sagt mir das jetzt?
Den Song, muss ich auch sagen, den finde ich auch, das glaube ich eigentlich mein zweiter oder dritter Platz von dem Album, streitet sich so ein bisschen mit Zeig dich. Weil ich ihn bis jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Und das zeichnet ihn so ein bisschen
aus. Ja, das geht mir genau.
Ich finde da eher Tattoo oder sowas finde ich ganz schwierig, wo es wirklich so einfach die Aussage nicht mehr ist als, ja, meine Lebensgeschichte steche ich mir halt so und zeig mir dein Tattoo und bla bla bla. Und da, das eine, ich möchte noch mal einen anderen Gedanken streuen, oder willst du noch was sagen?
Ja, genau, zu dem Song, weil das ist zum Beispiel ja auch nicht so ganz eindeutig, weil ich finde, das kann man auch so, wenn man möchte, kann man das auch von genau der anderen Seite sehen, dass es so eine Kritik ist von Leuten, oder Kritik an Leuten, die sich einfach alles auf die Haut stechen lassen und dass es teilweise auch
damit prallen, platt ist
und plakativ und damit prallen und so weiter, weil wenn du dir überlegst, Lindemann heißt er, ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier einen Namen falsch sage, ja. Lindemann hat an seinem ganzen Körper kein einziges Tattoo. Deswegen, ich finde, sowas kann man zum Beispiel in beide Richtungen einfach lesen. Und das ist bei Rammstein eigentlich, stimmt, häufiger, ja, dass man das genau in beide Extreme fast sehen könnte.
Ich möchte mal einen Gedanken streuen, denn der ist mir nicht selbst gekommen. Den habe ich geklaut und beim dunklen Parabelritter.
Ja, das habe ich auch.
Ich habe mir auch mal eingeholt.
Bei Oxygen's Video, ja.
Ja, und die Theorie fand ich eigentlich ganz cool. Da fallen auch so ein bisschen die ersten zwei Songs raus. Und zwar hat er so den Gedanken dann gehabt, dass im Prinzip die ganzen Lieder so ab dem dritten Song so ein bisschen die Lebensgeschichte erzählen und also eine Person sich hernehmen. So vom zeig dich vom Vergewaltigten über den sexuell Verwirrten zu dem, der selbst nichts lieben kann, weil er immer damit streiten muss, bis am Ende zu dem, der halt selbst wieder zum Vergewaltiger wird mit Hallo Mann, fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und so, das ist zwar jetzt, man kann zwar sagen, es ist viel rein interpretiert, aber ich würde sowas Rammstein halt völlig zutrauen.
Ich würde es denen auch zutrauen, aber ich persönlich. Ja, ich verstehe die Theorie und das kann auch wirklich so sein, das macht schon, ist schon irgendwie schlüssig, aber ich persönlich brauche die Theorie jetzt nicht, um mir das Album zu erklären, weil beim Dunkel Parabelritter, soweit ich mich erinnere, war das ja auch einer der Hauptkritikpunkte, warum es jetzt dann doch so gut fand, dass das eben ein Konzeptalbum ist, was man nicht auf den ersten Blick entdeckt, und ich persönlich brauche halt jetzt nicht, mir das rein, wie du sagst, rein zu interpretieren, weil ich es auch so 50-50 irgendwie sehe, dass es sein kann. Verstehe das voll, aber ich persönlich glaube jetzt nicht dran.
Ich finde das auch, das ist ein schöner Gedanke, aber ob das jetzt zutrifft oder nicht, entscheidet für mich nicht, ob es ein gutes Album ist oder nicht. Ja. Bei mir hat sich bloß gezeigt, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass über wirklich so beim ersten Mal hören war ich verwirrt bis leicht enttäuscht, aber schon ab dem zweiten Mal, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt was Neues ist und auch neue Wege geht, musikalisch wie auch textlich, dann ist es auch echt ein sehr gutes Album für mich.
Ja. Ich finde, als jemand, der eben in diesem Genre oder bei dieser Band bisher noch nicht so daheim war, fand ich es auf jeden Fall ganz cool. Alleine textlich, also musikalisch fand ich es schon ziemlich cool, muss ich sagen. Textlich fand ich es eben gut, dass es nicht immer so ganz klar war. Und wenn du einen Song oder mehrere Songs hast, die du auf mehrere Arten und Weisen in deinem Kopf eindeutig
verstehst,
siehst. Ja, genau. Jetzt fällt mir das eine Wort nicht ein. Interpretierst, so, sorry. Gehirn hat einen Aussetzer gehabt. Aber wenn es Songs gibt, die du auf unterschiedliche Weisen eindeutig interpretieren kannst, dann finde ich, das eigentlich ist es schon mal ein Anzeichen für gute Kunst. Also wenn du zum Beispiel wie bei dem Tattoo-Beispiel, wenn du eindeutig sagen kannst, da geht's um dieses Körperkult und Körperschmuck ist schön, ich mal mir mein Leben auf die Haut. Wenn du es auch quasi am Text belegen kannst, eindeutig, das ist die Aussage von einem Lied, aber du kannst auch genauso die andere These vertreten und eindeutig sagen, nee, das ist eindeutig Kritik an diesem ganzen Zeug und es ist eigentlich eher Hohn über die Leute, die so ihren Körper irgendwie bekritzeln mit irgendwelchen Sachen, die für immer bleiben. Das finde ich immer ganz spannend und das finde ich, hat das Album insgesamt eigentlich recht gut gemacht. Ein paar Lieder, wie gesagt, sind eindeutiger, aber ich finde es gut, weil einige Nummern dabei sind, die du auf unterschiedliche Arten und Weisen deuten kannst.
Ist, denke ich, auch ein schönes Schlusswort eigentlich zu dem Thema, dass Rammstein.
Ja, ich will nur noch eine Sache zu diesem Album sagen, und das frisst mich sonst auf, auch wieder zum Song Puppe. Ich muss den Bogen nochmal zurückschlagen, weil ich habe, wie gesagt, dieser Song hat mich so gefesselt innerlich, dass ich dann wirklich auch geschaut habe, so online, was denken denn so andere über diesen Song? Und ist für mich immer noch ein Problem, dass ich meine Interpretation noch nirgends gelesen habe, weil die Struktur ist quasi, um das kurz jemandem zu erklären, der den Song nicht gehört hat, was ihr nach diesem Podcast sofort anhören solltet, bla bla bla. Kind wird mit Puppe eingesperrt, Schwester hat Sex mit Freier. Und dann reißt das Kind in dem Refrain den Kopf von der Puppe ab und schreit rum. Zweiter und sagt auch, was wichtig ist, es geht mir nicht gut. Im zweiten Chorus, in der zweiten Strophe, sieht dann das Kind durch das Schlüsselloch relativ schnell, das ist eine ganz kurze Strophe, wie die Tochter von einem Freier totgeschlagen wird. Und dann beginnt wieder der Chorus mit, ich reiß der Puppe den Kopf ab, reiß den Hals ab, bla bla bla. Und am Ende sagt sie dann, es geht mir gut. Und da war es sofort in meinem Gedanken, dass dieses Kind in diese Puppe am Anfang sowieso offensichtlich diese Tochter rein projiziert hat. Nachdem aber die Puppe kaputt ist, kann sie ja in den zweiten Chorus eigentlich nicht mehr den Kopf und den Hals abreißen. Drum reißt sie jetzt quasi der toten Schwester Kopf und Hals ab, weil die ja auch tot ist und wie eine Puppe ist. Und das einfach diesen Song noch unangenehmer macht.
Oh. Literally chills gerade.
Und ich find's schön, dass du die Abrundung von Flo extra unterbrochen hast, um das noch einzuwerfen. Dass da der Kopf von der
Schwester mich wirklich, weil ich das wirklich mich beschäftigt, ob das nur ich mir denk oder ob das wirklich ein legitimer Gedanke ist. Weil ich, also dieser Song ist für mich dann noch darker, als er sowieso ist. Aber ich finde ihn dann ehrlich gesagt auch noch besser, weil er einfach wirklich ist tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, so lyrisch einfach diese Geschichte einfach erzählt, die sehr unangenehm ist, aber trotzdem einen in einer Form unterhält. Und jetzt denken alle, ich bin geisteskrank.
Ich finde es aber insofern absolut nachvollziehbar, weil ich mir beim ersten Hören auch schon nur diesen kleinen Teil deiner Interpretation jetzt gedacht habe von eben Refrain, ich reiß der Puppe den Kopf ab, nächster Refrain wieder, dass ich mir auch schon gedacht habe, geh doch jetzt nicht mehr. Den nächsten Schritt bin ich dann nicht mehr gegangen, da kam dann auch schon das nächste Lied, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und unterstützt ja auch nur meine These, auch dass du unterschiedliche Interpretationen gelesen hast, jeder kann das irgendwie anders sehen. Ist auf jeden Fall schon mal, wenn du dir Gedanken machen kannst, aktiv Gedanken machen kannst und ein paar Minuten einfach da sitzt und dir überlegst, was will dieses Lied mir sagen, und so viele unterschiedliche Leute kommen auf so viele unterschiedliche Interpretationen, finde ich super.
Und genau das ist meine Abrundung, die ich gerade machen wollte, dass das Rammstein so nach außen hin mit diesen martialischen Bildern, mit der martialischen Musik, es schafft, was zu kreieren, wo du aufs Konzert gehen kannst, und wenn du keine Ahnung, keinen Hintergedanken dazu hast, dass du bück dich schreist und einfach nichts verstehst. Aber wenn du mal die Sachen durcharbeitest und dich damit beschäftigst, dann hast du so viel mehr dahinter. Und das ist das, was Rammstein für mich nicht unbedingt zu einer Band macht, die jetzt wie jede andere Band irgendwie auf der Bühne steht und halt ihre Hail Satan irgendwie singt, sondern das halt auch wirklich irgendwie ein Kunstprojekt ist. Und wo ich auch mich immer wieder frage, so, ja, wie selbstironisch stehen die überhaupt auf der Bühne? Also,
ja.
Wie stehen die überhaupt selbst zu ihrer Kunst? Ist das wirklich noch Musik machen oder ist das halt wirklich einfach so ein Kunstprojekt abliefern? Ja.
Und wenn ihr alle eure eigene Meinung dazu bilden wollt, dann müsst ihr euch das Album einfach anhören. Wir machen hier nicht aktiv Werbung für Rammstein. Hört es euch an oder nicht, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, ihr schaltet bei der nächsten Folge die drei Frankenzeichen wieder ein. Wir bedanken uns an dieser Stelle, dass ihr überhaupt zugehört habt bei unserer Episode Pure Trauer in vier Ecken. was auch der Titel von unserem nächsten Album sein wird, was wir mit unserer Band Vertical Jesus veröffentlichen werden.
Mehr dazu in der nächsten Folge. Ich freue mich schon.
So ist es. Vielen Dank, Marius und Flo. Es war mir wieder eine Ehre.
Ciao.
Sehr schön. Ciao.
Leute, die Folge hat mir gut gefallen. Ich sag, wie es ist.